bei uns ist das so, dass die Schwangeren da wirklich mit der Ernährung immer so toll mitmachen in der Ambulanz und auch mit dem Sport und sich da so viel Mühe geben und engagiert sind, dass wir nur knapp 20% haben, die wirklich ein erhaltenes Leben brauchen. Also man kann ganz viel mit konservativen Maßnahmen da eben bewirken und das ist auch immer toll. Die Frauen sehen das dann auch selber, wie sie selber das geschafft haben und können, egal ob mit oder ohne Insulin, da immer ganz stolz sein, wenn sie da die Blutzuckerwerte so toll einstellen in der Schwangerschaft. Und wir sind dann auch immer am Ende der Schwangerschaft ein Stück weit stolz, wie die Frauen das dann so machen und auch geschafft haben.
Herzlich willkommen bei Geburt in der Charité, ein Podcast der Universitätsmedizin Berlin. Hier teilen unsere ÄrztInnen und Hebammen ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Paul Rostin, Assistenzarzt an der Klinik für Geburtsmedizin der Charité. Und wie immer werde ich diese Folge moderieren. Unser heutiger Gast ist Frau Dr. Silke Wegener. Sie ist Oberärztin, Geburtshelferin, Diabetologin hier an der Charité. Und genau um das Thema, nämlich Diabetes in der Schwangerschaft, soll es heute gehen. Hallo Silke.
Hallo Paul.
Vielleicht können wir ja einmal ganz generell starten. Wie häufig kommt denn ein Diabetes in der Schwangerschaft vor? Und da gibt es ja auch unterschiedliche Formen. Welche verschiedenen Formen kann man denn da so ungefähr unterscheiden?
Ja, es gibt in der Schwangerschaft ganz verschiedene Formen von Diabetes. Und die häufigste Form, die man wahrscheinlich kennt, ist der Schwangerschaftsdiabetes. Wir nennen den auch Gestationsdiabetes. Und der tritt eben auch nur in der Schwangerschaft auf. Meistens so ab der 20. Schwangerschaftswoche macht sich das bemerkbar. Und da sind ja so circa 8-10% der Schwangeren in Deutschland davon betroffen. Wir werden später auch noch erklären, wie man das feststellt und was das so bedeutet. Aber es gibt natürlich auch noch Frauen, die vorher schon einen Diabetes haben, vor der Schwangerschaft. Das ist dann meistens ein Typ 1, ein autoimmuner Diabetes oder auch ein Typ 2 Diabetes. Es gibt auch noch ganz viele spezielle andere Formen. Aber das möchte ich jetzt gar nicht weiter erklären. Das wird dann zu speziell. Ja, mit dem Gestationsdiabetes, das sind wirklich die meisten, die da betroffen sind. Und darum soll es heute auch hauptsächlich gehen.
Das bringt uns ja gleich zu der Frage, wieso ist es überhaupt wichtig, mal so ganz salopp gesagt. Also wieso testen wir überhaupt, wieso wird ein Diabetes in der Schwangerschaft überwacht, gegebenenfalls auch therapiert? Was sind Risikofaktoren, die mit einem Diabetes in der Schwangerschaft einhergehen?
Ja, also ganz wichtig ist mir erstmal zu sagen, dass Gestationsdiabetes, also Schwangerschaftsdiabetes, meistens erstmal keine schlimmen Konsequenzen hat. Man muss hier ein bisschen unterscheiden, ob man halt einen vorbestehenden Diabetes hat oder so ein Diabetes in der Schwangerschaft vielleicht auch erst diagnostiziert wird das erste Mal. Aber insgesamt ist das für uns kein so ein großes Drama, wie sich das immer anhört. Und es gibt natürlich Risiken einmal für das Kind. Das hört man ganz oft, dass die Kinder zu dick werden, also zu schwer dann bei der Geburt, dass der Bauch relativ viel wächst. Im Ultraschall sieht man das dann immer, das nennt man dann Makrosomie, also Kinder, die ein hohes Geburtsgewicht haben. Das kann natürlich dann auch wieder zu Geburtskomplikationen führen. Und das kann auch sein, dass das Kind nach der Geburt einen zu tiefen Blutzucker hat und wir dann da mit den Pädiatern, also Kinderärzten, zusammen eingreifen müssen. Und manchmal auch, dass die Kinder dann nach der Geburt so ein bisschen mehr Atemprobleme haben. Aber mir ist wirklich ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass bei einer guten Betreuung und wenn man das als Team gut zusammen in der Schwangerschaft wirklich gemeinsam einfach gestaltet, diese ganze Betreuung, dass das dann im Endeffekt meistens kein großes Drama ist und auch keine schlimmen Konsequenzen hat. Das sind jetzt so Szenarien, die wir jetzt hier zeichnen, die meistens nicht auftreten bei einer guten Betreuung. Und für die Mutter, die haben halt ein bisschen erhöhtes Risiko für so eine Schwangerschaftsvergiftung oder auch einen Bluthochdruck, für Frühgeburtlichkeit, dass das Baby eben vor der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommt und ein bisschen höhere Rate an Kaiserschnitten. Und bei Frauen, die einen vorbestehenden Diabetes haben, gibt es natürlich auch Komplikationen wie so eine Ketoazidose. Das ist dann relativ speziell, wo das Blut zu sauer wird. Generell betreuen wir die Frauen eigentlich mit Gestationsdiabetes relativ normal, sage ich jetzt mal so. Denn wir versuchen eigentlich, dass das die Schwangerschaft nicht so sehr beeinflusst. Die Frauen sind eh schon relativ belastet durch diese ganze Messerei und durch die Diagnose. Und wir versuchen als Team gemeinsam erstmal zu finden, wo gibt es Probleme, wo gibt es Ansatzpunkte und dann ganz ruhig und gemeinsam die Schwangerschaft und auch die Geburt zu betreuen. Und es ist wirklich häufig, dass bei Schwangerschaftsdiabetes eigentlich gar keine großen Konsequenzen für die Geburt daraus entstehen.
Gut, in Ordnung. Also man sollte darauf testen, wir sollten es wissen, aber es gibt dann viele Möglichkeiten, das gut zu überwachen und eventuell auch zu therapieren, sodass in den allermeisten Fällen dann doch auch gar keine Komplikationen oder sonstige Folgen davon auftreten. Super. Wie ist es denn, wenn ich schon einen vorbestehenden Diabetes habe? Haben ja doch einige entweder einen Typ-1-Diabetes oder einen Typ-2-Diabetes. Worauf muss ich dann achten und wie gestaltet sich da die Betreuung?
Frauen mit vorbestehendem Diabetes sollten wirklich schon bei Kinderwunsch mit ihrem Diabetologen und ihrer Frauenärztin sprechen, gegebenenfalls auch anderen Ärzten, falls da noch Bluthochdruck oder irgendwas besteht. Und wir freuen uns auch immer ganz besonders, wenn wir die Frauen schon eigentlich vor der Schwangerschaft kennenlernen, wenn Kinderwunsch besteht bei uns in der Spezialsprechstunde, weil wir eben auch all diese Fachrichtungen, wie zum Beispiel Ärzte für die Augen, für die Nieren, alle mit bei uns im Team haben und da auch gerne weiter vermitteln. Und wir besprechen dann Dinge wie die Blutzuckereinstellung, wie ist der Zielwert des HbA1c, also es sollte eigentlich unter 6,5 sein, welche neuen Methoden, vielleicht auch kontinuierliche Glukosemessung, Insulinpumpe, was wäre denn für die Patientin da eigentlich angebracht, was wäre da besonders geeignet, ab wann muss ich Folsäure annehmen und in welche Untersuchung muss ich jetzt nochmal reingehen, was muss ich vorher nochmal checken lassen. Und wir versuchen natürlich auch, alle Fragen zur Schwangerschaft zu klären und da schon wirklich auch Ängste und Sorgen zu nehmen und uns schon mal ein bisschen kennenzulernen, was ja dann ganz von Vorteil ist, um wirklich besonders beruhigt und ja gut betreut in die Schwangerschaft dann auch zu starten.
Verstehe. Das heißt, wenn ich schon weiß, dass ich einen Diabetes habe, dann geht es darum, mir sozusagen einen kleinen Booster schon zu geben, dass man einmal gesundheitlich alles abklopft und auch schon psychisch eine gute Beziehung aufbaut, dass man einfach weiß, an wen man sich entsprechend an den Spezialsprechstunden gut wenden kann. Wie ist es denn, wenn ich noch nicht weiß, dass ich einen Diabetes habe, beziehungsweise sich eventuell der Diabetes gerade entwickelt? So ein Gestationsdiabetes, der ist ja nicht von Tag 1 der Schwangerschaft dann plötzlich da. Wie ist das, wie entsteht der überhaupt?
Ja, wie entsteht so ein Schwangerschafts- oder auch Gestationsdiabetes? Die Schwangerschaft ist generell für jede Frau und für ihren Körper auch eine große Herausforderung und Anstrengung. Und das ist es nicht nur für das Herz, das ganze Herz-Kreislauf-System, sondern auch für den Stoffwechsel durchaus. Denn die ganze Hormonlage verändert sich ja in der Schwangerschaft und damit verändert sich dann auch der Zuckerstoffwechsel. Und so circa ab der 20. Schwangerschaftswoche, auch besonders über die Hormone, über den Mutterkuchen, ist es eben so, dass eine gewisse Insulinresistenz aufkommt, so ab der 20. Schwangerschaftswoche. Und das heißt eben, dass die Zellen, die eigentlich die Glucose gut aufnehmen, also Glucose heißt Zucker, über das Hormon Insulin, das von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird, dass die Zellen resistent sind gegen dieses Hormon Insulin. Und damit ist der Zucker mehr in der Blutbahn und der Blutzuckerspiegel dann natürlich höher. Und das ist auch das, was wir dann eben messen. Aber das heißt, wenn ich jetzt etwas esse, dann wird das eben, auch wenn ich mich bewege, wenn ich wirklich gesund esse, dann wird das schlechter verstoffwechselt. Das heißt, es ist mehr Blutzucker im Blut und wird weniger in die Zellen transportiert. Und somit äußert sich dann auch der Gestations- oder Schwangerschaftsdiabetes. Und das merkt natürlich auch das Kind, weil die Glucose, also der Zucker im Blut, geht eben auch über die Plazentaschranke und das Kind hat damit dann wieder auch höhere Blutzuckerspiegel, wenn die Mutter das hat, und schüttet auch selber dann mehr Insulin aus. Das heißt, das Kind wächst eben dadurch mehr, weil das Insulin eben das Wachstum begünstigt. Und wenn die Blutzuckerspiegel besonders hoch sind, wächst das Kind eben auch in den meisten Fällen dann mehr. Es gibt das auch mal umgedreht, dass Kinder dann zu klein oder zu zart, also ein zu niedriges Gewicht haben. Beim Gestationsdiabetes in den meisten Fällen ist das aber eher so.
Super, dann haben wir ja auch alle fachlichen Grundlagen. Gibt es denn bestimmte Gruppen, bei denen man besonders genau hinschauen will, also die vielleicht einfach ein besonders hohes Risiko für so einen Schwangerschaftsdiabetes haben?
Ja, dann machen wir gleich weiter mit dem Fachwissen, Paul, wo wir schon dabei sind. Es gibt Frauen, die ein höheres Risiko haben als andere. Das stimmt tatsächlich. Man kann eben schon eine familiäre Vorbelastung haben. Das heißt, jemand in der Familie hat zum Beispiel schon mal einen Schwangerschaftsdiabetes gehabt oder auch einen Typ-2-Diabetes. Frauen, die eher mit einem höheren Ausgangsgewicht schon in die Schwangerschaft starten, haben auch ein erhöhtes Risiko, einen Schwangerschaftsdiabetes zu entwickeln. Auch Frauen, die eben schon älter sind. Also bei uns in Deutschland heißt das ja immer noch jenseits der 35. Da fühle ich mich dann auch immer gleich ganz alt. Und eben Frauen aus bestimmten Herkunftsländern, insbesondere auch aus dem asiatischen Raum. Und auch Frauen, die schon mal einen Schwangerschaftsdiabetes hatten. Da sollte man dann auch besonders drauf achten. Bei all diesen Frauen sollte man dann eigentlich gleich als Frauenarzt eben hellhörig werden und schauen, dass man die besonders gut betreut und besonders gut darauf achtet, eben die Tests, auf die wir dann noch kommen, durchzuführen, damit man einen Schwangerschaftsdiabetes eben diagnostiziert oder den auch gut ausschließen kann.
Ja, perfekt. Okay, du hast mich ja schon angekündigt, mir die nächste Frage quasi schon weggenommen. Die wäre nämlich genau, wie wird denn ein Schwangerschaftsdiabetes dann überhaupt diagnostiziert?
Ja, es gibt ganz verschiedene Tests oder Teststufen in Deutschland, die hier eingeführt worden sind im Rahmen der Mutterschaftsrichtlinien. Das ist ja in Deutschland eigentlich sehr genau vorgegeben. Und alle Frauen, die jetzt kein besonderes Risiko haben, sollten eigentlich zwischen 24 plus 0 und 27 plus 6 Schwangerschaftswochen so einen Screening-Test bekommen. Und da trinkt man dann eben 50 Gramm Glukoselösung. Da muss man auch gar nicht für nüchtern sein. Und dann wird eine Stunde später der Blutzucker gemessen. Und bei allen Frauen, die eh schon ein höheres Risiko haben, da würde man eher so einen richtigen oralen Glukosetoleranztest, nennt man das, wo wir hier schon beim Fachsimpeln sind, also so einen richtigen Zuckertest machen. Da muss man dann auch nüchtern hin und bestimmt eben drei Werte, nüchtern nach einer und nach zwei Stunden. Und dann diagnostiziert man das ganz genau. Da gibt es bestimmte Grenzwerte. Und es gibt natürlich auch schon Frauen, bei denen die Frauenärzte sagen, Mensch, die haben doch schon so ein besonders hohes Risiko in der Frühschwangerschaft. Da kann man so ein Frühscreening machen, da kann man dann nüchtern Blutzuckerwerte bestimmen. Die muss man allerdings dann auch wirklich abnehmen und im Labor bestimmen lassen. Und auch da kann man schon schauen und man kann theoretisch auch über den Langzeitblutzuckerwert das screenen. Das machen wir in Deutschland nicht so viel, das ist auch immer schwierig in der Schwangerschaft, weil er nicht ganz so genau ist, sonst wäre das eine recht elegante Lösung. Aber insgesamt haben wir ganz gute Screening-Methoden und wir freuen uns dann immer, wenn die Frauen, wenn es doch irgendwie den Verdacht gibt, vielleicht auch zur Beratung zu uns mal kommen, Mensch, was sollte man da jetzt machen oder ich bin so ein Zwischenfall, so genau kann es keiner sagen, dann können wir das ganz gut klären und eben auch diese neuen Techniken wie diese kontinuierliche Glukosemessung einsetzen und haben da wirklich auch schon ganz gute Ergebnisse, auch aus eigenen Studien, wo man dann sagen kann, hier, wir können da doch weiterhelfen, auch wenn das so ein Zwischenfall ist, sie da weiter gut in der Schwangerschaft zu betreuen.
Super, also nochmal zusammengefasst, es gibt so zwei verschiedene Methoden, der normale Screening-Test mit 50 Gramm und dann noch einen, wenn man sowieso vielleicht schon einen etwas höheren Verdacht hat, mit 75 Gramm. Wir erklären ja in diesem Podcast auch Stück für Stück die ganzen schönen Abkürzungen im Mutterpass. Oraler Glukosetoleranztest wird da in der Regel abgekürzt mit OGTT. Wie muss man sich denn dann die weitere Betreuung vorstellen? Also wie läuft das ab, wenn man jetzt zum Beispiel einen Schwangerschaftsdiabetes hat, an der Charité oder auch an einer anderen Klinik oder auch ambulant angebunden ist? Wie läuft die Überwachung und gegebenenfalls Therapie ab?
Also zuerst einmal, wenn man die Diagnose bekommt, dann ist es ganz wichtig, dass man die Frauen erstmal darüber aufklärt. Dann ist es immer wie so ein Schlag vor den Kopf. Oh mein Gott, jetzt habe ich Diabetes, ich bin zuckerkrank. Dann ist das für ganz viele Frauen erstmal wahnsinnig viel Aufregung. Und uns ist es wichtig, erstmal dann darüber zu informieren, dass es in meisten Fällen eigentlich halb so wild ist und dass wir trotzdem gemeinsam die Schwangerschaft hier ganz normal fortführen. Wenn wir das dann erstmal zusammen besprochen haben, dann versuchen wir wirklich hinsichtlich der Ernährung ein bisschen zu beraten. Was essen denn die Frauen? Wie gestalten die da ihre Ernährung? Um da zu sehen, gibt es denn da erstmal Punkte, wo man ansetzen kann? Und alle Frauen bekommen dann so ein Blutzuckermessgerät, manchmal eben auch so einen Sensor zur kontinuierlichen Glukosemessung. Das besprechen wir mal mit den Frauen, je nachdem, was sie sich auch wünschen. Und dann messen die erstmal eine Woche die Blutzuckerwerte, meistens mit noch nicht allzu großer Umstellung der Ernährung. Und die messen das dann erstmal täglich. Und dann schreiben die wirklich auf, was habe ich da gegessen? Dann können die gucken, was hat der Blutzucker gemacht? Wann war der hoch? Nach welchen Mahlzeiten? Oder auch, wenn ich mich dann bewegt habe, was hat das mit dem Blutzucker gemacht? Auch wenn ich das mal nicht gemacht habe. Und wir versuchen da schon darauf hinzuweisen, dass halt ungesunde Sachen wie schnell verfügbare Kohlenhydrate, also mit viel Zucker, Süßigkeiten, weißes Brot, solche Sachen, dass man die ein bisschen eher ersetzt, dass man gesund trinkt, ne, keine Softdrinks, so Coca-Cola Oder dass man auch schaut, dass man wirklich auch Eiweiß und Fett mit in die Ernährung einbindet. Dass man kleine Zwischenmahlzeiten hat, dass man guckt, Obst, Gemüse, ist das alles ausgewogen. Das versuchen wir wirklich erstmal ganz viel über die Ernährung und Bewegung zu steuern. Bei uns wird auch immer regelmäßig hier Yoga vorgeführt. Also unsere Frau Weidt ist da immer ganz engagiert und wir beraten einfach erstmal dahingehend. Also da ist es ganz selten, dass wir von Anfang an schon blutzuckersenkende Medikamente wie Insulin eben brauchen. Das ist wirklich die Ausnahme, wenn die Werte mal ganz, ganz hoch sind.
In Ordnung. Also erstmal Sorgen nehmen. Das ist ja auch sehr verständlich, dass man sich dann erstmal Sorgen macht. Vielleicht kann man ja auch dazu sagen, man hat ja vor 20 Jahren zum Beispiel überhaupt noch gar nicht darauf getestet, so standardmäßig. Von daher Sorgen nehmen. Und dann zum Zweiten, hattest du jetzt schon viel über die konservative Therapie gesprochen, also ohne Medikamente. Jetzt ist es ja immer bei uns schwierig, wenn man dann so sagt, achten Sie auf Bewegung. Was heißt das denn? Also wir wollen ja dann nur auch nicht, dass jemand denkt, ich muss jetzt jeden Tag hier einen Marathon laufen. Wie kann man da einen konkreten Tipp an die Hand geben? Und was ist dann auch die konkrete Indikation für Insulin? Also wann muss man dann tatsächlich doch medikamentös eingreifen?
Ja, Bewegung heißt eigentlich erstmal so täglich 20 bis 30 Minuten Bewegung. Das kann Spazierengehen sein, Radfahren. Es gibt wirklich viele gute, auch so Gymnastik, Pilates, Yoga-Videos im Internet. Wir geben da auch immer QR-Codes raus, damit die Frauen das dann Beispiel dafür haben. Aquagymnastik, Schwimmen gehen ist super. All das kann man ja manchmal auch in den Tagesablauf gut einbauen. Ich weiß, wenn man dann das zweite oder dritte Kind bekommt, dann ist das alles schon mal schwieriger. Aber in der Regel kriegt man das schon hin und schon auch so auch einen Spaziergang nach dem Essen. Das kann wahnsinnig helfen, die Blutzuckerwerte zu senken. Wenn das dann doch alles nicht klappt und wir sehen, die Blutzuckerwerte sind wirklich durchweg zu hoch, dann gucken wir uns wirklich immer alle Blutzuckerwerte an. Das hängt jetzt nicht an einem einzelnen gemessenen Blutzuckerwert, dass wir hier sagen, so, jetzt brauchen Sie eine Insulintherapie, sondern wir schauen eigentlich immer auf die nüchternen Werte. Das sind die Werte, die man nach dem Aufstehen misst und die Werte, die dann immer nach den Hauptmahlzeiten, also nach Frühstück, Mittag und Abendessen, eine Stunde nach gemessen werden. Und da haben wir eben so einen Grenzwert, dass die nüchtern eigentlich unter 95 sein sollten und nach dem Essen, eine Stunde nach dem Essen eben unter 140 Milligramm pro Deziliter. Und es ist halt einfach so, dass da nichts in Stein gemeißelt ist. Ne? Manchmal ist das so, da hat man da mal einen hohen Wert oder dann hat man auch mal, ja, doch mal was genascht oder so. Deswegen ist es ja gut, wenn wir offen miteinander reden. Und dann kann man ja solche Sachen auch einfach mal, ja, mal ein Auge zudrücken und muss halt nicht immer gleich Insulin geben. Und wir besprechen das ja individuell mit den Patientinnen, also mit den Schwangeren. Und wenn wir eben dann doch Insulin geben müssen, dann erklären wir das auch wirklich sehr genau, wann das notwendig ist, wie man das macht, erklären auch auf über eine Unterzuckerung und wie man damit umgeht, dass man wirklich auch da gut geschult ist. Und die Schwangeren können sich dann auch immer an uns wenden. Wir erklären das auch mehrfach und wir erklären das auch wirklich selber und geben dann nicht nur eine Broschüre raus und sagen, hier, spritzen Sie mal Insulin, sondern wirklich erklären auch, warum wir das jetzt genau machen und warum das wichtig ist, damit die Frauen auch verstehen, warum eben Insulin jetzt notwendig wird.
Wie ist es denn? Insulin ist ja dann ein Medikament und Medikamente in der Schwangerschaft, das ist ja auch immer ein schwieriges Thema. Muss man sich da irgendwie Sorgen machen, dass das mit dem Kind ganz viel macht? Und kann man ungefähr sagen, wie viele Frauen das betrifft? Also wie viele von denjenigen, die einen Schwangerschaftsdiabetes haben, müssen dann auch Insulin nehmen?
Circa 20-30% der Frauen brauchen, wenn sie die Diagnose Schwangerschaftsdiabetes haben, eben Insulin. Das heißt aber nicht, dass man dann den ganzen Tag über Insulin spritzen muss, sondern es kann sein, dass man nur so eine Dosis am Abend hat, um den nüchternen Wert, der eben besonders schwierig ist in der Schwangerschaft, weil man durch die ganzen Hormone den auch schwer beeinflussen kann, um den eben zu senken. Also das muss gar nicht sein, dass man das mehrfach am Tag tun muss und man muss eben die Blutzuckerwerte weiter gut kontrollieren, klar, weil das ein Medikament ist, aber dieses Medikament muss, also das ist nicht schädlich fürs Kind. Ne? Insulin tut dem Kind nichts, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, sondern das senkt wirklich den Blutzuckerspiegel von der Mutter. Und das Kind selber schüttet ja auch Insulin aus. Also das ist einfach ein Hormon, das nicht gefährlich ist für das Kind. Und wir greifen da natürlich auch immer auf Insulinpräparate zurück, die schon in der Schwangerschaft gut erforscht sind, die wir auch wirklich sicher einsetzen können. Dementsprechend beraten wir die Patientinnen auch Und bei uns ist das so, dass die Schwangeren da wirklich mit der Ernährung immer so toll mitmachen in der Ambulanz und auch mit dem Sport und sich da so viel Mühe geben und engagiert sind, dass wir nur knapp 20% haben, die wirklich nachher Insulin brauchen. Also man kann ganz viel mit konservativen Maßnahmen da eben bewirken. Und das ist auch immer toll. Die Frauen sehen das dann auch selber, wie sie selber das geschafft haben und können, egal ob mit oder ohne Insulin, da immer ganz stolz sein, wenn sie da die Blutzuckerwerte so toll einstellen in der Schwangerschaft. Und wir sind dann auch immer am Ende der Schwangerschaft ein Stück weit stolz, wie die Frauen das dann so machen und auch geschafft haben.
Super. Das heißt, Insulin ist ja auch ein körpereigenes Hormon, von daher braucht man sich da keine große Sorgen zu machen, auch wenn wir sehr daran interessiert sind, dass die Frauen motiviert sind und das ja auch mit sehr viel Elan hier selber betreiben, würde ich an dieser Stelle auch noch einmal kurz betonen, wenn das nicht klappt und wenn man dann doch Insulin braucht, dann heißt es ja auch nicht, dass man da irgendwie versagt hat, sondern das ist eben ja auch eine Erkrankung und wenn man das mit Bewegung kontrollieren kann, super, und wenn nicht, dann behandeln wir es eben mit Insulin. Nur das einmal an dieser Stelle noch dazu. Wenn wir jetzt schon bei Medikamenten sind, es gibt ja auch viele Frauen mit Diabetes Typ 2, die kennen so ein Medikament namens Metformin, das man da ganz häufig nimmt. Wie ist das denn eigentlich in der Schwangerschaft?
Metformin ist ein Medikament, das kennen wir schon relativ lange für die Behandlung des Typ-2-Diabetes und es ist eben zugelassen worden vor circa 3 Jahren auch für die Behandlung des Typ-2-Diabetes in der Schwangerschaft. Wir sind da manchmal noch ein bisschen zurückhaltend und besprechen das immer sehr genau. Also die jeweilige Situation, wann wir das Medikament geben können oder auch einsetzen wollen, zum Beispiel bei sehr hohen Blutzuckerwerten, bei einer großen Insulinresistenz, da besprechen wir das dann mal ganz genau mit den Patientinnen und setzen es selten auch mal in besonderen Situationen beim Schwangerschaftsdiabetes ein. Das ist aber nicht die Regel. Und wie gesagt, wir besprechen es gut mit den Patientinnen, klären gut darüber auf und dann ist es ein Medikament, das man einsetzen kann, aber in der Regel nicht ständig einsetzen muss, beziehungsweise das auch nicht macht.
Okay, ich höre raus, ein ganz großes Diskussionsthema in der Fachcommunity. Wir bleiben weiter gespannt, was die Wissenschaft da bringt. Jetzt gehen wir einmal weiter von der Betreuung in der Schwangerschaft oder in frühen Phasen der Schwangerschaft Richtung Geburt. Was bedeutet denn ein Gestationsdiabetes, ein Schwangerschaftsdiabetes oder auch ein anderer Diabetes, ob jetzt mit Insulin behandelt oder nicht, für die Geburtsplanung? Was gibt es da zu beachten?
Ganz grundsätzlich ist es mir besonders wichtig, da erstmal allen Frauen zu sagen, dass das in den meisten Fällen gar nicht so große Konsequenzen für die Geburt hat und dass jede Frau in den allermeisten Fällen trotzdem erstmal die Geburt, so wie sie sich das vorgestellt hat, erleben darf. Und wir möchten die Frauen auch darin unterstützen und bestärken, dass da jetzt nicht Ängste vor der Geburt entstehen, nur wenn man Gestations- bzw. Schwangerschaftsdiabetes hat oder auch bei einem vorbestehenden Diabetes. Also wir möchten die Frauen dahingehend eigentlich erstmal gut unterstützen. Und deswegen ist diese Aufklärung auch so wichtig. Wir sprechen immer vorher einmal über die Geburt und auch über das Stillen ganz besonders. Und wenn eine Frau einen wirklich gut eingestellten Gestationsdiabetes hat, das heißt, die Blutzuckerwerte waren gut, wir mussten gar nicht mehr so oft messen, dann können wir da die Geburt ganz normal wie bei jeder anderen Frau planen. Und das ist ja auch der Großteil der Frauen. Die sollen sich dann zur Geburt wie jede andere Frau fühlen. Die müssen auch nicht ständig Blutzuckerwerte messen unter der Geburt. Die müssen nicht Angst haben, frühzeitig eingeleitet zu werden. Die werden wirklich dann wie jede andere Frau auch betreut. Natürlich gibt es manchmal andere Gründe, die Geburt dann einzuleiten. Da stecke ich nicht drin. Aber ansonsten, wenn da alles ganz normal läuft, neben diesem Gestationsdiabetes ohne Insulintherapie, dann gibt es da auch erstmal keine Konsequenzen. Wir kontrollieren ja die Frauen gut und auch das Gewicht des Kindes immer regelmäßig. Deswegen sind die ja bei uns in der Sprechstunde, sodass wir das alles gut im Blick haben und gut planen können. Wenn Frauen jetzt eine Insulintherapie haben, dann ist es immer noch so, dass wir um den Termin am errechneten Termin, also Geburtstermin des Kindes, eben die Geburt einleiten. Auch das besprechen wir dann immer, aber da ist die Datenlage aktuell noch so. Manchmal kommt es da auf 1-2 Tage nicht drauf an. Manche Frauen verhandeln da auch immer ganz gerne. Das ist auch okay. Wir besprechen das dann mal in der jeweiligen Situation, aber generell gilt da unter Insulintherapie oder auch mal Metformin, je nachdem, was die Frau nimmt, da wird dann die Geburt am errechneten Geburtstermin auch eingeleitet. Was mir noch ganz wichtig ist, für diese Geburtsplanung gehört das Stillen auch wirklich mit dazu. Wir ermutigen alle Frauen, dass sie diese Vormilch, dieses Kolostrum schon sammeln und sich mit dem Stillen auch schon vorher auseinandersetzen, weil das eben gerade beim ersten Kind, aber dann auch noch mit Schwangerschaftsdiabetes oder vollbestehenden Diabetes auch ein bisschen schwieriger sein kann. Wir bieten eine Stillberatung an mit unseren Hebammen und jede Frau erhält auch so ein Set, mit dem sie dann schon die Vormilch, also das Kolostrum sammeln kann, um dann später den Kindern das nach der Geburt zusätzlich zum Stillen noch zuzufüttern, sodass wir die größtmögliche Chance haben, dass Mama und Kind nach der Geburt, also Mama, Papa und Kind oder wie auch immer die Konstellation ist, dass alle gemeinsam zusammen in den Geburtsräumen bleiben und keine Verlegung da irgendwie notwendig wird oder dass unsere Kinderärzte vorbeikommen müssen. Und da wollen wir doch alle drin bestärken, damit wir möglichst gut gemeinsam als Team und ohne so große Sorgen in diese Geburt starten können.
Super, jetzt haben wir alle Aspekte darüber besprochen, wie man die Geburt planen sollte. Wo sollte man die Geburt denn planen?
Ja, von meiner Seite aus natürlich am besten in der Charité, sehr klar. Also wichtig ist es, dass man den Geburtsort findet, wo man sich wohlfühlt. Generell ist es natürlich gut, gerade bei Gestationsdiabetes, wenn der Kinderarzt dauerhaft im Haus ist. Das heißt, man gebärt sein Kind an einem Perinatalzentrum. Wann das eigentlich fast schon zwingend so sein sollte, ist, wenn die Frau eine Insulintherapie hat. Das ist in Deutschland auch so vorgegeben. Das heißt, ein Gestationsdiabetes, der mit Insulin behandelt wird oder auch jeglicher vorbestehender Diabetes, diese Frauen, die sollten wirklich an einem Perinatalzentrum gebären. Möglichst natürlich so ein Perinatalzentrum, das auch Erfahrung mit Diabetes hat, gerade auch wenn eine Frau Insulinpumpe oder irgendetwas hat, sodass man unter der Geburt auch helfen kann. Denn wir versuchen ja, das so zu gestalten, dass die Frauen unter der Geburt nicht die ganze Zeit daran denken, oh mein Gott, ich habe einen Diabetes, was muss ich als nächstes messen, was muss ich tun? Sondern die Frau soll sich fühlen wie eine Gebärende und so soll die das auch wahrnehmen, die soll auch ein Geburtserlebnis haben. Denn man muss ja auch irgendwie als Familie dann erstmal ankommen und diese ganze Geburt auch erstmal einfach ja richtig wahrnehmen, so was da alles gerade passiert ist. Und wenn man dann die ganze Zeit nur mit technischen Dingen beschäftigt ist und die ganze Zeit Angst hat, dann kann man auch die Geburt nicht so erleben, wie man das eigentlich tun sollte. Davon bin ich ganz überzeugt.
Gut, also gerade mit einem insulinpflichtigen Diabetes an ein spezialisiertes Zentrum. Und ansonsten gilt das, was du eben gesagt hast, ja auch für alle anderen Erkrankungen, also dafür sind wir ja auch da als Perinatalzentrum, damit sich die Frauen auf die Geburt konzentrieren können, egal welche Erkrankungen da vielleicht auch noch im Hintergrund stehen, dass man eben einfach weiß, da gibt es eine Sicherheit, da gibt es Menschen, die sich damit gut auskennen und die einem es ermöglichen, dass man sich auf die Geburt als solche konzentrieren kann. Trotzdem würde ich an dieser Stelle noch einmal nachhaken, was heißt das denn so im Ablauf der Geburt, in der Betreuung, in der Versorgung, gibt es da spezifische Dinge, auf die wir als Team achten?
Unser Team wird in der Charité mal regelmäßig geschult und wir haben da auch ganz konkrete Abläufe. Alle sind schon mal ganz genervt von mir, weil sie sich ständig meine Fortbildung dazu anhören müssen. Aber so ist das eben, da sind besonders auch die Hebammen, aber auch die Ärzte und auch auf Station, die sind da alle gut geschult. Das heißt, es gibt ganz bestimmte Abläufe. Hat die Frau einen Gestationsdiabetes, nimmt die Insulin, hat die einen vorbestehenden Diabetes, wie oft die Blutzuckerwerte gemessen werden. In der Regel messen wir dann auch mal über die Vene, wie so die Blutgase sind, ob es da eine Übersäuerung oder irgendwas gibt, was ja eigentlich nur bei vorbestehendem Diabetes vorkommt. Aber wir sind da mal ganz gut eben vorbereitet und messen dann so alle 1 bis 2 Stunden nochmal den Blutzuckerwert und gucken auch zum Beispiel bei einer Insulinpumpe, wo sitzt da der Katheter und schauen eben, dass da alles gut läuft. Und die sind eigentlich alle so gut geschult, das läuft insgesamt wirklich gut. Das hatten wir schon seit Jahren nicht mehr, dass wir da so große Komplikationen unter der Geburt haben. Meistens passiert das dann auch relativ so wirklich neben der Geburt. Die Frauen sind ja sehr mit den Wehen beschäftigt, dass wir sagen, müssen wir mal einen Blutzuckerwert messen. Das geht ja auch sehr, sehr schnell, sodass das gar nicht so sehr stört. Und das ist uns auch wichtig, wie gesagt, dass man die Geburt da einfach so wahrnimmt.
Super. Also unkomplizierte Geburt ist jetzt erfolgt. Das Kind ist geboren. Gibt es denn bei der Versorgung des Kindes irgendwelche Besonderheiten? Du hattest schon am Anfang kurz etwas zur Unterzuckerung besprochen. Was heißt das und was bedeutet das für die Versorgung?
In erster Linie soll ja die Geburt erstmal ein freudiger Moment sein. Und uns ist es ganz wichtig, dass Eltern und Kind zusammenbleiben dürfen in den Geburtsräumen und möglichst nicht nach der Geburt getrennt werden. Und deswegen wird das Kind, das Neugeborene, direkt zur Mama eigentlich Haut auf Haut, also mit dem Bonding, auf die Mama gelegt und darf mit Mama und Papa kuscheln. Dieser Hautkontakt ist ganz, ganz wichtig, auch um die Wärme beim Kind da eben zu erhalten und generell für die Bindung. Das machen wir, egal ob das jetzt eine normale vaginale Geburt ist oder ob das eine Kaisergeburt ist. Auch das ist eine richtige Geburt, eine Bauchgeburt. Ja, es ist ganz wichtig, dass da diese Eltern-Kind-Einheit bestehen bleibt. Und die Mutter muss ja dann in der Regel noch versorgt werden und wir schauen dann, dass sie so schnell wie möglich nach der Geburt das Kind anlegt, also das erste Mal stillt. Und zusätzlich füttern wir diese Vormilch, die wir gerne bei uns, also die Frauen bringen das immer zur Geburt mit, die wir dann einfrieren und wieder auftauen, die füttern wir zusätzlich noch zu diesem ersten Stillen dem Kind mit dazu, sodass wir vermeiden, dass das Baby oder jetzt das Neugeborene, das vielleicht relativ hohe Insulinspiegel auch gewöhnt ist, so eine Unterzuckerung bekommt. Natürlich sind da immer unsere Kinderärzte im Hintergrund. Wir sind da ja gut ausgestattet, dass jederzeit ein Kinderarzt da, der das Kind versorgen kann. Aber wir möchten das ja möglichst gar nicht in Anspruch nehmen. Aber wenn wir da mal Fragen haben, dann können wir das auch gut mit dem besprechen, sodass wir auch dann meistens noch garantieren können, dass Mutter und Kind oder Eltern und Kind zusammenbleiben dürfen. Und uns ist das einfach ganz besonders wichtig, da die Familien dahingehend zu unterstützen.
Also die Priorität ist das Geburtserlebnis und das Familie, Mutter, Kind, Vater zusammenbleiben dürfen. Jetzt hatten wir schon erzählt, die Mutter muss häufiger Blutzuckermessungen sozusagen über sich ergehen lassen oder bekommt häufiger den Blutzucker gemessen. Der Vater ist da gegebenenfalls auch involviert. Wie ist es denn beim Kind? Muss da auch dann weiter der Blutzucker gemessen werden?
Ja, das ist eine gute Frage, Paul. Bei wem messen wir dann noch Blutzuckerwerte, weil wir das die ganze Schwangerschaft schon so gern gemacht haben? Also beim Kind wird der erste Blutzuckerwert in der Regel gemessen, wenn es circa 2 bis 3 Stunden alt ist. Und wir machen das natürlich früher, wenn da irgendwie Auffälligkeiten sind, wenn wir die Kinderärzte dazu holen. Klar, dann messen wir das früher, aber ansonsten wird das dann gemessen. Dann wird von den Kinderärzten festgelegt, wie oft das nochmal kontrolliert wird. Das ist ganz unterschiedlich. In der Regel nochmal, wenn die dann auf dem Wochenbett bzw. der Eltern-Kind-Station sind und nochmal, bevor die Kinder gehen. Aber die Eltern müssen dann nicht weiter Blutzuckerwerte messen. Und genauso ist das auch bei den Frauen. Das ist dann wirklich immer dieser Befreiungsschlag, die Geburt ist rum und dann wird doch erstmal das erste Sushi oder irgendwas bestellt und die Frauen können das Insulin mit Wehenbeginn absetzen. Die messen dann unter der Geburt noch die Blutzuckerwerte, aber die messen dann wirklich nur noch am zweiten Tag nach der Geburt nochmal so ein Tagesprofil, wie wir das nennen. Und dann in der Regel müssen die auch wirklich nicht mehr weiter messen. Aber die Betreuung nach der Geburt weiter besprechen wir bestimmt gleich noch.
Genau, Mensch, immer einen Schritt voraus mehr. Bevor wir zur Betreuung nach der Geburt kommen, hätte ich noch eine Frage zum Geburtsmodus. Du hattest eben schon kurz angesprochen, auch bei einer Kaisergeburt kann man danach oder sollte man, wird das Kind danach auf den Bauch oder auf die Brust der Mutter gelegt. Wie ist das denn überhaupt bei einem Schwangerschaftsdiabetes, bei einem vorbestehenden Diabetes? Gibt es da irgendeinen Grund, dann den Kaiserschnitt, die Kaisergeburt zu machen? Ist das häufig? Kann man dazu ein bisschen was sagen?
Ein Schwangerschaftsdiabetes oder ein vorbestehender Diabetes sind in den seltensten Fällen ein Grund für einen Kaiserschnitt bzw. eine Kaisergeburt. Und mit einer guten Betreuung ist es selten, dass wir wirklich aufgrund dieses Schwangerschafts- oder vorbestehenden Diabetes einen Kaiserschnitt, eine Kaisergeburt empfehlen müssen. Denn wenn die Frauen gut betreut sind, dann können wir häufig dann eine ganz normale Geburt anstreben. Aber wir möchten natürlich auch die Wünsche der Frau, des Paars und die Vorgeschichte, die Nebenerkrankung alle berücksichtigen. Und dann kommt auch mal so eine Empfehlung eines Kaiserschnitts bzw. Kaisergeburt zustande. Trotzdem ist das jetzt nicht die Regel und es heißt nicht automatisch Diabetes gleich Kaiserschnitt, Kaisergeburt. Nein, wir planen das individuell, denn wir möchten die Frauen ja auch nach ihren Wünschen und Bedürfnissen betreuen, so wie wir das in der Schwangerschaft getan haben. So möchten wir das für die Geburt genauso tun.
Gut, also es kann ganz viele Gründe für eine Kaisergeburt oder einen Kaiserschnitt geben, aber ein Schwangerschaftsdiabetes ist standardmäßig eigentlich keiner dafür oder kein Alleiniger. Hier noch eine kurze Ergänzung. Ein Szenario, in dem ein Diabetes mal zu einer Kaiserschnittentscheidung beitragen kann, ist, wenn das Kind relativ schwer ist. Wir hatten schon mehrfach angesprochen, ein Diabetes kann eher dazu führen, dass die Kinder etwas schwerer sind. Das nennt man dann fachsprachlich Makrosomie. Das kann auch aus anderen Gründen so sein, aber Diabetes kann eben auch einer sein. Bei Kindern über 4500 Gramm würden wir den primären Kaiserschnitt, die primäre Kaisergeburt empfehlen. Bei einem geschätzten Gewicht von 4250 Gramm und drüber würden wir über die sogenannte Schulterdystokie aufklären. Die Schulterdystokie heißt, dass der Kopf des Kindes geboren wird und die Schultern des Kindes dann schon so groß sind, dass es bei der Geburt der Schultern Probleme gibt. Die kommt sehr, sehr selten vor. Nichtsdestotrotz bei den höheren Gewichten und auch besonders, wenn der Bauch der Kinder größer ist im Verhältnis zum Kopf, wie das bei dem Diabetes auch häufiger mal der Fall ist, dann kommt es eben etwas häufiger vor und deswegen klären wir darüber auf. Das heißt nicht, dass man mit einem Diabetes jetzt ein besonders schweres Kind, ein Kind mit über 4500 Gramm unbedingt erwarten muss. Die sind trotzdem sehr, sehr selten, aber das Risiko ist eben einfach etwas erhöht und deswegen haben wir da ein besonderes Auge drauf. Wenn sich eine werdende Mutter jetzt bei einem Schätzgewicht von zum Beispiel 4300 Gramm für die vaginale Geburt entscheidet, zum Beispiel weil sie selbst vielleicht auch relativ groß ist, die Größe der Mutter spielt in dieser Risikoabwägung auch durchaus eine Rolle, dann ist es so, dass bei uns standardmäßig eine Fachärztin oder ein Facharzt, also eine erfahrene Ärztin oder eine Oberärztin bei der Geburt mit dabei ist, um eben im Falle eines Falles bei Komplikationen gleich präsent zu sein und gleich reagieren zu können. Auch hier nochmal gesagt, auch wenn das Kind schwer ist, sind diese Komplikationen selten, aber wir wollen ja auf alles vorbereitet sein. Und finaler Hinweis, Schätzgewicht heißt Schätzgewicht, das kann auch nochmal 10%, 15% auch manchmal noch daneben liegen. Es ist aber trotzdem ein guter Anhalt, in welche Richtung das Gewicht des Kindes tendiert. Damit kommen wir jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema, nämlich dem Diabetes. Da waren wir jetzt nach der Geburt angekommen. Wie gestaltet sich denn die Nachsorge bei einer Frau mit einem Diabetes, die gerade geboren hat?
Ich hatte ja gerade schon gesagt, bei den Frauen mit Schwangerschafts- oder Gestationsdiabetes, da ist es so, dass die dann am zweiten Tag nach der Geburt nochmal Blutzuckerwerte messen. Wenn die in Ordnung sind, dann müssen die erstmal gar keine Blutzuckerwerte mehr messen. Wie gesagt, auch das Insulin wird mit Wehenbeginn abgesetzt, sollte es denn notwendig gewesen sein. Und die Frauen gehen dann 6 bis 12 Wochen nach der Geburt nochmal zu diesem OGTT, zu diesem oralen Glukosetoleranztest, zum Diabetologen oder zur Frauenärztin. Und da wird dann nochmal kontrolliert, ob es doch noch irgendwelche Nachwirkungen gab, ob da noch Werte erhöht sind. Und die Frauen haben aber generell auch noch ein Recht auf die Messung eines Langzeitblutzuckerwerts einmal im Jahr, auch nach der Schwangerschaft noch. Man muss aber sagen, dass selbst schon diesen OGTT wirklich nur 2 bis 3 Monate nach der Geburt die Frauen wirklich nicht gut wahrnehmen. Also in Deutschland ca. 40% gehen zu dieser Nachsorge, was schade ist, denn es wird ja angeboten. Das ist natürlich ein bisschen nervig, weil man wieder zum Arzt muss und nüchtern sein muss. Aber auch in der Stillzeit ist das gar kein Problem, das zu machen. Und wir wären eigentlich froh, das würden mehr Frauen in Anspruch nehmen, auch in Hinsicht auf eine nächste Schwangerschaft oder generell für die Gesundheit. Und bei Frauen mit vorbestehenden Diabetes sieht das dann ganz anders aus. Die haben natürlich den Diabetes weiter. Da besprechen wir schon vor der Geburt, was stellt man unter der Geburt zum Beispiel bei der Insulinpumpe für ein Programm ein, wie ist das dann unterm Stillen, worauf muss ich achten, bekomme ich da mehr Unterzuckerung, wie muss ich mich da verhalten, welche Insulindosen brauche ich wieder, ist der Körper da wieder viel sensibler für das Insulin, was ja der Fall ist. Und das besprechen wir dann immer ganz individuell und sind dann natürlich auch nach der Geburt an der Seite der Patientin oder Schwangeren, die Gebärenden, wie auch immer man das sagen will, und unterstützen die da, weil dann gibt es dann doch schon ganz schön große Anpassungen, die gemacht werden müssen. Die Frauen mit einem vorbestehenden Diabetes gehen dann in der Regel wieder zu ihrem Diabetologen zurück in die Betreuung, beziehungsweise sie werden die Schwangerschaft durchbetreut, aber dann nicht mehr weiter bei uns, sondern stellen sich dann wieder vor, wenn sie wieder einen Kinderwunsch haben.
Also natürlich geht ein vorbestehender Diabetes weiter und muss auch weiter betreut werden, aber ansonsten erstmal etwas entlastend bei denjenigen Frauen, die einen Gestationsdiabetes hatten, unabhängig davon, ob der mit Insulin behandelt wurde oder nicht. Jetzt hatten wir bei der Folge zu Bluthochdruckerkrankungen schon mal gesagt, dass eine Schwangerschaft eben eine besondere Herausforderung für den Körper ist, sowohl fürs Herz-Kreislauf-System als auch fürs hormonelle System, für das Insulinsystem auch. Vielleicht kann man ja auch die Bereitschaft und die Teilnahme an der Nachsorge etwas erhöhen, wenn man noch einmal darüber spricht, wieso wir die denn überhaupt machen oder anbieten oder Frauen darum bitten, sich einmal vorzustellen. Worauf gilt es denn in den Monaten und ja auch Jahren nach einer Schwangerschaft mit einem Schwangerschaftsdiabetes zu achten? Was sind da die Risiken und wieso gibt es überhaupt diese Nachsorge?
Frauen, die einen Gestations- oder Schwangerschaftsdiabetes in der letzten Schwangerschaft hatten, die haben in den nächsten 10 Jahren schon ein erhöhtes Risiko, einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Das wissen wir, weil das eine gewisse Resistenz gegen das Insulin da. Und deswegen ist es auch so wichtig, früh einzuschreiten. Und wenn ich diese ganzen Nachsorgemaßnahmen wie diesen oralen Glukosetoleranztest oder auch den Langzeitblutzucker, das HbA1c, wahrnehme, dann kann ich ja schon gucken, oh, läuft das hier in die richtige Richtung oder muss ich vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Sport machen, nochmal auf die Ernährung achten, habe ich zu viel Stress, was kann ich in den Tagesablauf einbauen, bevor man dann irgendwann doch so einen Typ-2-Diabetes hat und gedacht hat, ach, vielleicht hätte ich doch früher schon mal was tun sollen. Und genau dafür gibt es ja Vorsorge bzw. Nachsorge, damit sich das eben nicht weiterentwickelt. Und ich glaube, auch da können wir vielen Frauen viel Gutes tun für die Zukunft.
Vielleicht kann man das ja dann also ganz positiv sehen und ausdrücken, nämlich als Chance, einer eventuell kommenden zukünftigen Erkrankung dann doch noch vorbeugen zu können oder entsprechend auf Werte so im Zwischenbereich gut reagieren zu können. Also die Nachsorge auf jeden Fall wahrnehmen, hier nochmal die Empfehlung, denn nur dann kann man entsprechend auch reagieren. Wir hatten schon einmal bei den Risikofaktoren kurz angesprochen, dass es ja auch ein etwas erhöhtes Wiederholungsrisiko gibt, ein Schwangerschaftsdiabetes auch in der nächsten Schwangerschaft dann wieder zu bekommen. Deswegen hier noch einmal die ganz konkrete Frage, was mache ich, wenn ich wieder schwanger bin, wieder schwanger werden möchte und in der letzten Schwangerschaft einen Schwangerschaftsdiabetes hatte? Worauf muss ich da achten?
Durch das erhöhte Wiederholungsrisiko, also dass so ein Schwangerschafts- oder Gestationsdiabetes wieder auftreten kann in der Schwangerschaft, ist es wichtig, dass man gleich zu Anfang das auch nochmal mit der Frauenärztin bespricht und frühzeitig schon mal Blutzuckerwerte misst. Das kann man schon im ersten Drittel der Schwangerschaft machen und da auch mal nüchtern Blutzuckerwerte zum Beispiel kontrollieren oder dann eben so eine Sprechstunde wie unsere kommt und sich einmal beraten lässt, was jetzt eigentlich an Diagnostik Sinn macht, bevor man auch zu viel macht. Was ja dann manchmal auch nicht so schön ist für die Schwangeren. Und daher können die sich gerne bei uns melden oder das auch schon mit den Frauenärzten frühzeitig besprechen, damit man dann schon früh schauen kann, was können wir tun oder was müssen wir überhaupt tun. Oder vielleicht tritt diesmal auch gar kein Gestations- oder Schwangerschaftsdiabetes auf. Das wäre dann der idealste Fall.
Super. Damit sind wir dann am Ende dieser Folge. Wie alle anderen Themen könnte man auch hier Vorlesungsreihen drüber halten. Aber ich glaube, das ist hiermit ganz gut zusammengefasst. Wie immer die letzte Frage, was würdest du denn gerne Frauen zum Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Diabetes in der Schwangerschaft noch vielleicht auch ganz persönlich mitgeben?
Ein Diabetes in der Schwangerschaft, egal ob jetzt vorbestehend oder Gestation, Schwangerschaftsdiabetes mit oder ohne Insulin, das ist immer eine große Herausforderung für die Frauen, für die Familien, für die Paare. Das ist aber, und das möchte ich nochmal besonders betonen, eine Herausforderung, die wir wirklich gemeinsam mit guter Information, mit guter Begleitung einfach sehr, sehr gut bewältigen können. Und mein großer Wunsch ist es, dass wir als Team wirklich mit der richtigen Begleitung, Unterstützung, gegebenenfalls auch Therapie, diese besondere Zeit der Schwangerschaft und auch der Geburt einfach so positiv wahrnehmen, trotz aller Nebendiagnosen, wie eben eines Diabetes, dass man das so positiv wahrnimmt, wie es auch sein soll. Denn die Geburt eines Kindes ist wirklich etwas Einzigartiges und ganz Besonderes. Und auch die Schwangerschaft, auch wenn das mal stressig ist, Blutzuckerwerte zu messen, zu kontrollieren. Wir bekommen das zusammen gut hin. Und das ist unser großes Ziel, dass wir das ganz normal und ruhig und entspannt gemeinsam gestalten und auch erleben können.
Ganz vielen Dank dir für dieses sehr schöne Schlusswort und für die Podcast-Folge insgesamt.
Sehr gerne.